keinen Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
So, da sind wir wieder. Tales from the Pod, heute Teil 4 in dieser wunderbaren 1992er Anthologie oder was auch immer. Mit dabei wieder der wunderbare Stefan.
Ein wunderschön.
Er nickte nur, ich dachte, er sagt nichts.
Ja. Ich habe auch gerade überlegt, weil ich wollte eigentlich sagen, wir sind in der 92er-Bubble gefangen und dann hast du aber einfach weitergeredet und dann habe ich gesagt, so sei nichts mehr. Und dann war ich völlig überfordert mit dem Begrüßen. Also wir haben noch jemanden dabei.
Echt? Ach, hi Nils, guten Tag. Nils ist nicht gut drauf.
Ich bin super drauf.
Ja, guck mal, dann wollen wir doch mal starten, oder?
Ja, ich bin gespannt, was du Schönes dabei hast. In deinem kleinen Köfferchen.
In meinem kleinen Köfferchen. Ich habe heute dabei zuerst eine Platte, die dem Hardcore zugeschrieben wurde. Keine Ahnung.
Wird wohl Täten sein
mit einem Bassisten, der...
Boah, ohne Scheiß, das ist für dich sehr wichtig, ne?
Ey, ganz ehrlich, ich mochte den Typen noch nie.
Er hat die Sache nicht besser gemacht.
Sagen wir mal so, er hat in alle möglichen verschiedenen Genres reingeschnüffelt.
Wir reden über Biohazard. Über die Platte Urban Discipline. Ich glaube, das war das Zweitwerk.
Hattest du gerade gesagt, ich weiß es tatsächlich.
Ja, ich glaube da, ja, ist egal. Auf jeden Fall, Zweitwerk. Ich kann mich daran erinnern, Karstadt Hören und Lesen in Essen. Da war ein Aufsteller dieser Platte. Der stand da, wenn du die Treppe irgendwie wieder nach oben gelaufen bist, stand da ein Aufsteller. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es da geht. Ich kannte weder die Band noch sonst irgendwie, war ich in diesem Hardcore-Genre zu dem Zeitpunkt, gerade was diesen New York Hardcore angeht oder however.
Ich wollte gerade sagen, die kam aus New York, ne?
Ja, ja, war ich überhaupt nicht drin. Aber ich war so beeindruckt von diesem Aufsteller mit diesem Cover, dass ich wieder nach unten gegangen bin und mir damals das Digipack dieser Platte gekauft habe. Und zu Hause angeschmissen und auch da war ich erst mal ein wenig überrumpelt, muss ich dazu sagen. Die Produktion, gerade was das Schlagzeug angeht, super trocken, alles sehr direkt irgendwie, nichts überproduziert. Eher, ja, für die damalige Zeit so ein bisschen Understatement eigentlich, musikalisch. Zumindest so, was die Produktion so ein bisschen angeht. Und aber das Material, gerade ab dem zweiten Song, als dann Punishment kam, tja, da war ich in der Biohazard-Bubble drin und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist damals. Da würde ich ganz gerne nochmal rüberreichen. Nils, hau raus.
Naja, sag mal so, spätestens Punishment ist ja, so was Hardcore angeht, ich sag mal so, ein Dekadensong, sag ich jetzt mal so, ne?
Absolut, ja.
Also, wenn man überlegt, wie viele Bands sich später auf den Sound nur diese Songs halt berufen haben, ne? Ich möchte mal ganz nüchtern betrachten, dass Marauder nur existieren, weil Punishment gibt, ne?
Echt?
Naja, nein, aber das ist ja genau der Sound, den dieser,
ja, gut, stimmt,
ne? Den dieser Song halt so, wie sagst du, so baut, ne? Also das ist ja genau das, was jedes Marauder-Album sozusagen ausmacht.
Das ist,
ne,
genau das. Naja, was Biohazard gerade auf dem Album super konnten, die haben aufgebaut. Die haben immer viel mit Tempiwechsel gearbeitet, mal so einen Riff auch mal tatsächlich stehen lassen, auch mal, wie gesagt, immer wieder ein bisschen Dampf rausgenommen, wieder ein bisschen schneller gemacht. Gerade Punishment, ey, ist ein absolutes Paradebeispiel dafür, ne, wie man ein anfänglich langsames Ding so vom Tempo anziehen kann, ohne dass das scheiße klingt. Naja, deswegen also.
Allein das Anfangsriff, ne, wir haben ja gerade auch nochmal reingehört. Ist so catchy, ne?
Ja.
Spannend ist halt auch, dass Biohazard nie selber von sich behauptet haben, dass sie eine Hardcore-Band wären.
Sondern Punk?
Metal.
Ach, guck mal.
Weil ich stehe auf Wiki tatsächlich auch drin, ganz normal, es ist eine American Metal Band formed in Brooklyn. Ja.
Ich meine, die waren ja sowieso immer auch so ein bisschen auch in diesem Dunstkreis, Type O Negative. Ich meine, die waren auch alle da, ne, aus Brooklyn da.
Naja, spätestens, die waren auch auf dem gleichen Label, ne, darf man halt nicht vergessen. Ne? Die waren
beide auf Roadrunner. Ne? Ja, Roadrunner, genau. ja.
Aber im Grunde genommen hast du da halt auch eine Band gehabt, die halt einfach so eine Fusion hatte aus Oldschool Hardcore Punk, ein bisschen Metal und Elementen vom Hip-Hop, ne?
Ja.
Und war halt eigentlich auch ziemlich fresh damals halt auch, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil ich fand auch, ich habe die dann, ich glaube, ein Jahr später, 93, habe ich die auf dem Dynamo Open Air gesehen. Oder 94, ich weiß das nicht mehr. Und da waren die, da haben die sowas von überzeugt.
Ja, glaube ich.
Weil die Typen, diese Charaktere, die nur auf der Bühne standen, du hattest zum einen hattest du diesen Typen ohne Zahn. Ne? Ja. Ne, den Typen ohne Zahn, dann den
Jetzt war wieder in Ückendorf angekommen, oder?
Ja, genau. Genau. Ne, ja, dann den Bassisten, der hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch lange Haare, ne? Kann das sein? Ich meine, der hatte damals lange Haare.
Ich weiß nicht.
Doch.
Ich kann mich überhaupt nicht.
Der hatte nicht nur lange Lümmel, der hatte auch lange Haare. Ja. So. Ja, und dann dieser andere Gitarrist, der die ganze Zeit da so rumgesprungen ist. Der hat sich da immer so
lustig... Ja, der hat sich immer so gedreht da.
Ja, und hatte ein Häubchen auf und einen Drummer, der ja, die ganze Bude da zusammengehalten hat. Also der war schon echt... Also hat manchmal das Gefühl, so der spielt, als ob er die Treppe gerade runterfällt.
Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß das auch gar nicht mehr. Hatten die nicht auch irgendwie so Bandanas oder so Bändchen häufiger mal um den Kopf
ja,
oder so?
Auch, ja, ja, ne? Ja, ja. Ja,
das war so die Zeit, wo das so getragen wurde. Ne?
Am Ende muss man sagen, kein Wunder, dass die auch in die Hardcore-Ecke gesteckt wurden von vornherein. Die haben halt tausende Auftritte halt gemacht, so mit Bands wie Agnostic und halt auch Chromax und so weiter. Ja.
Aber die haben aber auch so Life of Agony, ne? War glaube ich, auch in dem Dunstkreis, ne?
Ja, wobei man auch sagen muss, dass auch Life of Agony auch ziemlich in dieser ganzen, ich glaube es auch in der New York- und Jersey-Szene halt auch ziemlich verwurstelt waren.
Richtig.
Deshalb ja auch dieser damals der Schlagzeugwechsler, ne? Der Schlagzeugwechsel, glaube ich, zu von Type O zu Love of Agony, ne? Was andersrum?
Genau.
Von Type O zu Love of Agony, genau. Du hast schon gemerkt, gut, klar, jetzt natürlich jetzt hier mit Biohazard, die kommen ja sogar noch aus Brooklyn, ne?
Ja, ich glaube, da kam Type O ja auch her, ne?
Ja.
Brooklyn. Du hast ja einmal dann, ich glaube, Sick of It All, ich glaube, die kam aus New York City, meine ich, ne? Mhm. Irgendwie.
Ja, Madball war auch New York, meine ich, ne?
Naja.
Das war schon so krass, was auch so alles nur, also was auch soundmäßig aus New York kam. Mhm. Und es war ja nicht ohne Grund. Das war halt New York Sound. Ne?
Mhm. Und aber es war trotzdem sehr eigen. Also aber unterschiedlicher geht doch gar nicht mehr,
ich
oder?
Ich wollte gerade sagen, aber du hast ja, das war ja das Geile. Du hast irgendwie gehört, das ist New York Sound, aber Agnostic klang halt ganz anders als Chromax und ganz anders als Biohazard.
Und ganz anders als Life of Agony und ganz anders als Sick of It All.
Ja, und Type O.
Ja, krass, ne?
Und selbst da waren ja Bands, die kamen aus demselben Viertel.
Ja, ja.
Ne? Und ich meine, Type O ist auch eine reine Brooklyn-Band.
Ja, ja, richtig, ne? Richtig.
Und das ist schon wirklich, wirklich spannend, ja.
Ich weiß nicht, sind die so vom Alter her auch ungefähr? Ich meine, ich meine, die von Type O, die sind jetzt, oder Kenny, 60, 61?
Ja, ungefähr
Stil
so.
Stil müsste auch, also würde der
Stil
noch leben.
Stil wäre jetzt über 60, ja.
Wäre über 60,
ja.
Ne, tatsächlich.
Ja, aber meinst du, die Biohazard-Jungs auch gleiche Alter?
Nee. Schwierig zu sagen, keine Ahnung.
Naja, überleg mal, die haben sich auch 87 gegründet, ne?
Echt krass.
Ja, aber ich hätte jetzt trotzdem irgendwie Anfang, Mitte 50 maximal. Also, dass sie schon noch so ein paar Jahre, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Überhaupt gar nicht einschätzbar, ne, oder?
Nee.
Weil die waren auch irgendwie auch lange weg vom Fenster, ne, gefühlt, oder?
Ja, die haben früh stattgefunden, aber ich fand auch, dass die da noch sehr jung waren am Anfang, als die für uns stattgefunden haben, oder?
Ich kann ich überhaupt nicht abschätzen.
Ich kann auch nur
einmal nachschauen, wie alt die Typen da sind, keine Ahnung. Kann ich ganz, ganz schwer einschätzen, wirklich ganz, ganz schwer.
War auf jeden Fall, ich weiß, ich habe ja eben schon gesagt, letzte Mal, dass ich die live gesehen habe, war im Altenberg mit Settle the Score. Also das ist echt auch schon zig Jahre her.
Ja.
Muss irgendwann Anfang der 2000er gewesen sein. Da haben die im Altenberg gespielt. Ich kann mich auch noch damals an den Sampler hier für Judgment Night, der, wie hieß der? Doch, Judgment Night
ja,
war das,
ja,
ne?
Genau.
Wo die mit Onyx zusammen den Song gemacht haben. Das ist halt auch einfach ein richtig fetter Song, ne? Aber ich finde, die haben für mich nicht so...
Even Seinwald ist von 65.
Ja, und der Billy ist von...
Ja. Krass, okay, ja.
Wollte gerade sagen, der ist, glaube ich, sogar noch ein Jahr älter, oder? Nee, der ist...
Ja, aber
ist von 69. Also, ja. Na gut, ey, die sind auch jetzt alle Mitte, ja, okay, der Billy, ja, der ist jetzt
Mitte, 54. Mitte, Ende 50, ja.
Und der Evan Seinfeld war mal mit Tira Patrick verheiratet.
Hab ich doch gesagt.
Ja, das
hab ich doch gesagt.
Aber war das eine Band?
Jetzt seinen Lebensunterhalt euch verdient.
Ja. War das denn eine Band, die für euch viel stattgefunden hat?
Nein. Biohazard?
Ja.
Als die Platte rauskam, tatsächlich ja.
Okay.
Lief gefühlt auf jeder Party, auch an jeder das, Ecke, ja, wo du das, warst.
Ja, natürlich, ja.
Ich kann, glaube ich, unzählige Menschen aufzählen, die in Urban Discipline Longsleeve hatten. Ich rede ja, jetzt nicht von Shirt, viel, sondern von
viel, das ja, Longsleeve. Da viele,
das hatte, glaube ich, so ziemlich jeder. Ich auch.
Nee, ich nicht.
Okay, da bist du einer der wenigen. Aber die haben wirklich sehr, sehr viel stattgefunden. Also ich habe die auch immer gehört. Also waren aber auch so Zeiten, da haben wir uns damals immer mit den Kollegen auf dem Schulhof getroffen. Kasi dabei und Biohazard, ja, lief. Ne?
Aber Punishment war halt allgegenwärtig, der Song, ne? Das auf jeden Fall. Aber ansonsten hat die Band für mich nicht viel stattgefunden, okay, tatsächlich.
Ja, also ja, ich glaube, das Punishment, ja, das ist einfach so das Mega-Trademark von denen gewesen. Also da
total,
war so,
total.
Das war so eine, so, ich glaube, auch so, ja, so ein bisschen so eine Hymne einfach. Ne?
Ja, also, ja, bin Hymne ich komplett dabei. Gut, Hymne passt echt gut. Ja. War das, welcher Song war das, wo die hier so schön mit der ganzen Gang über irgendwie so eine Brücke zusammenlaufen? War das hier mit dem Onyx-Song? Glaub, oder war das so bei Punishment? Oder war das bei allen?
Ich glaube, der war so ziemlich alles.
Ich habe irgendwie so ein Musikvideo im Kopf, wo die alle so.
War das von der State of the World Address von der nächsten Platte? Ich meine, da hatten die auch irgendwie.
Oh, ich weiß das nicht mehr. Also, auf jeden Fall für mich eine Band, die absolut ein paar Spuren hinterlassen hat, aber für mich nie irgendwie eine Band war, die ich ganz intensiv und viel gehört habe.
Also, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich bin da gar nicht drum rumgekommen, die viel zu hören. Weil die, wie gesagt, also ich war halt.
Die hat auf jeder Party überall stattgefunden.
Ja, auch, ist aber auch egal, hat, aber selbst wenn du irgendwo.
Aber die hat zu Hause bei mir nicht stattgefunden, das meine ich.
Ja, aber ich war ja nie zu Hause. Nein, ohne Scheiße, du warst ja früher immer unterwegs.
Okay, das ist eine Aussage, ne?
Ja, ja, klar. Nein, ach du, was.
Der eine schläft in Hecken, der andere.
Sehr ist gemeint.
Nein, aber so gefühlt war man doch früher immer irgendwie unterwegs, ob das jetzt im Winter irgendwo, keine Ahnung, in der Skatehalle war oder Schlag mich tot.
Ja, du warst immer draußen unterwegs.
Man war immer irgendwie unterwegs. Ne? Und immer hatte irgendwer irgendwie ein Kasi mit oder ähnliches.
Aber da lief auch meistens nur der eine Song. Also es war selten, dass die ganze Platte von denen lief.
Ja, ja, tatsächlich.
Ne? Also das meine ich halt. Die hat als Band Impact durch ein, zwei Songs hinterlassen, aber ansonsten nicht als Band, die ganze Alben geliefert haben, weißt du?
Ja, du hast Black and White oder Red All Over, da war auch so ein Song, der, glaube ich, damals auch einfach durch dieses Statement so ein bisschen auch die Türen aufgetreten hat bei vielen in unserer Altersklasse. Aber du hattest halt immer auch so, das hatten wir ja gerade noch mal, dieses We Are Gonna Die hier von Bad Religion, das Cover, ne, zumindest auf dem Digipack. Also da waren eigentlich immer so zwei, drei Songs, die, wenn einer ein Tape mit hatte, da war eigentlich immer irgendwie mit da drauf. Zumindest zwei Songs.
Ja, so ein, zwei Songs, ja. Aber wie gesagt, über diese ein, zwei Songs ist die Band bei mir nie hinausgekommen.
Ja.
Also insofern, die hat total einen Impact hinterlassen. Ich glaube, die hat auch wirklich viele beeinflusst.
Ja.
Weil die halt auch meines Erachtens nach so ein bisschen Pionier für spätere Crossover-Sachen auch waren. Mit anderen Bands zusammen, ne?
Ja,
also
ja,
auch so Rage Against the Machine oder so, die auch dann so diesen Crossover-Mix irgendwie angestoßen haben. Aber tatsächlich haben die bei mir nicht so intensiv stattgefunden. Aber trotzdem geile Hymnen, ne? Also wenn ich Punishment höre, kriege ich jedes Mal Gänsehaut.
Ja, aber auch so ein ganz eigenes Drumming auch dabei, ne? So wie gesagt, so dieser Sound ist super trockene und dann diese Art zu spielen.
Mhm.
Also kannte ich bis dato nicht. Also zumindest nicht bewusst.
Ich glaube, dadurch, dass ich mich auch wenig mit klassischem Hardcore und
Hardcore-Punk.
Ja, aber dadurch, dass ich mich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt habe, war das für mich auch neu. Ja, aber ich glaube, für Leute, die eher aus der Punk-Hardcore-Schiene kamen, glaube ich, war das die nächste Konsequenz metallischeren Punk-Hardcore zu bieten und das Drumming von damit aufzunehmen. Mhm. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Ecke du kamst.
Also ich kann mich daran erinnern, dass einige damals, ich weiß nicht, ich frage mich nicht mehr nach Namen, aber ich kann mich daran an Diskussionen erinnern, wo es dann darum ging, dass die nicht politisch genug wären. So, was, so
am Anfang ist denn doch auch unterstellt worden, dass die rechts wären, genau, oder so, weil die halt, zu Selbstjustiz und so aufgerufen haben.
Ey, keine Ahnung.
Und deswegen, glaube ich, so ein bisschen rechten Schlag am Anfang denen unterstellt wurde.
Weiß ich nicht.
Die hatten ja auch Songtitel mit Master Race und also sowas und so. Aber
wann?
Ich hab's mal irgendwann gelesen und so, warte mal.
Kam das später?
Ja, warte mal eben.
Okay. Also bei mir haben die dann aber auch irgendwann mal aufgehört. Ja. So spätestens sagt er, State of the World Address war bei mir irgendwie vorbei.
Hier steht ja, Seinfeld has defended the lyrics of songs such as Master Race in America as metaphors meant to gain the attention of listeners, and he maintained that the band was never racist.
Naja, gut, ey.
Naja,
aber einen miesen Beigeschmack.
Ja, gut, aber ganz ehrlich, also wenn wir jetzt mal überlegen, war teilweise Bands auch in den 80ern in die Schuhe geschoben, wofür die verantwortlich sind und so weiter, ne? Und die Sache ist halt auch, lass uns das Thema lassen.
Dann lass mal. Aber wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt, als das Ding rauskam, war irgendwie so auch so eine gewisse Antithese zu vielen Sachen. Wisst ihr, was ich meine?
Ich kann mich auf jeden Fall noch ganz viel an dieses Biohazard-Zeichen erinnern, was überall dann auf Schultornister gemalt war, auf Taschen gemalt war.
Das war so ein Überlogo.
Ja, das war so das Logo, ne? So zusammen mit dem MH von Machine Head.
Ja, aber auch mit dem geometrischen Symbol.
Mit
dem Drachen auch von Sick of It All, das war auch so ein Thema.
Ja, das weniger tatsächlich, fand ich. Ja, ich fand tatsächlich das andere.
Oh, das hatten viele auf dem Windbreaker, ey, von Sick of It All.
Ja, okay, ja. Ansonsten hast du noch dieses S von Sepultura gehabt, was viel stattgefunden hat, so was dann auf irgendwelche Taschen gemalt
war. Ja, auch das, ja,
so,
richtig.
Ich kann mich auch noch dran erinnern, dass ich damals so eine BW-Tasche hatte, wo ich so alle möglichen Sachen an Logos dann mit Edding drauf gemalt habe.
Damals konnte man noch malen.
Ja, du musstest zumindest ja irgendwie die Schulzeit überbrücken. Das war ja so langweilig, da musstest du ja irgendwas machen.
Stimmt.
Weil er noch nicht so kleine Knöpfe hattest, um die Musik zu hören, sondern ja noch die normalen Kopfhörer hattest, ja, genau. War das ein bisschen zu offensichtlich, konntest du keine Mucke hören, dann musstest du zumindest die Tasche vernünftig anmalen, damit das gut aussieht.
Super. Boah, du machst jetzt gerade ein ganz großes
Fass
auf. Tor bei mir auf, ehrlich, ja.
Richtig. Ja, aber hat man das nicht gemacht?
Doch, natürlich, ja. Permanent. Vorne war Integralrechnung und ich habe meine Tasche bemalt.
Ja.
Na, so ungefähr.
Auch so einen scheiß BW-Rucksack gehabt, ne?
Ja, klar. So wie jeder andere auch.
Ja. Und er wurde halt einfach schön bemalt.
Bist du auch mal nach Essen gefahren hier zu diesem BW-Shop?
Ja, zu dem BW-Shop in Essen, ja, klar. Ja.
So wie alle anderen auch.
So wie alle anderen auch, natürlich.
Ja. Gibt's den eigentlich noch?
Ja.
Vielleicht kaufe ich mir so einen Rucksack nochmal. Bemalst du mir den dann, Stefan?
Auf jeden Fall nicht.
Schade drum. Nils?
Nein.
Ja, toll, da muss ich selber malen. Eieiei, okay.
So, sollen wir weitermachen?
Ja, aber. Ja, wo ich also sagen, das war ja im Prinzip. Genau. Dennis hatte ja noch ein paar Platten reingeschmissen, aber jeder von uns bringt ja noch eine eigene mit. Insofern hat Dennis zu der von ihm selbst reingeschmissenen für
noch
alle
eine mitgebracht.
Noch eine mitgebracht. Richtig.
Und schieß dann, los, worum geht es?
Eine für mich mit der wichtigsten und prägendsten Death-Metal-Platten. Ja, viele, viele sagen, so voll ausgelutscht. Ist mir egal, ich rede von der Tomb of the Mutilated von Cannibal Corpse.
Das Grab der Verstümmelten.
Ey. Das war, als das Ding rauskam, also ich, Eaten Back to Life, geiles Ding, ne, aber noch ein bisschen rauer, dann kam die Butcher at Birth, ne, Scoop-Gitarren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, mehr ging nicht und dann kam dieses Ding raus. wo die ganz, ganz viele Trademarks, die sich vorher hart erarbeitet haben, tatsächlich bis auf die Spitze getrieben haben. Also man darf ja nicht vergessen, immer unabhängig von dem Übersong Hammersmash Face, aber so I Come Blood, ey. Und,
Ey,
das ist Cryptic Stench, ey. Also das ist wahnsinnig gut. Also das sind wahnsinnig gute Songs drauf. Und die waren für mich damals, was diesen, jetzt nicht unbedingt Härtegrad, sondern einfach dieses Eingespielte, diese Präzision, die auf der Scheibe hatten, war für mich damals unfassbar. Also da war so ein Ding, da ging nichts drüber gefühlt. Ja, das war einfach der Chris Barnes, war für mich zu dem Zeitpunkt der Death Metal Sänger. Also der
absolut. Also zu der Zeit war der das Maß aller Dinge.
Richtig. Ja, ne? Und dann hattest du halt so einen Alex Webster am Bass. Da ist höchstens...
Boah, dieser Anfangspart von Hammersmashed Face, ne? Mit diesem Basslauf.
So. Habe ich ja schon, als wir damals letztes Jahr das neue Album besprochen haben, ich sag so, ohne Scheiß, wir brauchen eigentlich viel mehr Vorleger auf Bass, ne?
Also ja, das ist, auch das, ne? Aber da ist aber auch die Tomb of the Mutilated ist ja auch das letzte Album mit dem ersten Gitarristen, mit dem Rob...
Rose,
ja. Genau. Mhm. Danach kam ja, glaube ich, der Rob Barrett.
Genau.
Richtig, genau, Bob Rose hieß der, richtig, ne? Und also da, der hat ja auch unheimlich viel, wie gesagt, mit dem Jack Owen da am Material dann dazu gesteuert. Er war schon, also unfassbar gut, ey. Also da finde ich irgendwie nichts. Das Einzige ist halt, ja gut, man kann sich über den Schlagzeuger unterhalten.
Ja, komm.
Ja, der war tatsächlich nie der Beste, aber auf dem Album hat er meiner Meinung nach vollkommen abgeliefert.
Aber bei all dem, was man über ihn meckert, ne, finde ich, hat er auch mit seiner Art zu drummen auch ein Trademark für die Band produziert, dass die komplett von allen anderen Sachen absolut abhebt.
Ja, total.
Ja. Also insofern würde ich bei all dem, das ist so ein bisschen wie auf Lars Ulrich schimpfen, der aber am Ende trotzdem so viel Impact in der Band oder der Band gegeben hat.
Lars Ulrich hat alle Songs geschrieben.
Genau, das geflügelte Wort. Lars Ulrich lacht zuletzt.
Ja, ja, ey, oder, ja. Und auch da. Ne,
nein, aber jetzt, es ist halt einfach so. Ne, ich finde auch, und ich sag mal, er mit dem Alex Webster, das sind halt die beiden, die von Anfang an bei der Band bis heute dabei sind.
Ja. Ja.
So, und die haben immer die Basis für alles gehalten. Und tatsächlich war ja bei der letzten Platte, hatte ich ja kurz das Gefühl, die hätten nur einen Schlagzeuger, ne? Weil der sich vom Drumming verändert hat, ne? Aber also Cannibal Corpse, ey, eine absolute Liebe, ne?
Also
muss man ja so sagen.
Also zu der Tomb of the Mutilated fallen mir mal so zwei Sachen ein. Einmal Ace Ventura.
Ja, wollte ich gerade sagen, das wäre so das nächste.
Und das war die schöne Story. Hatte ich ja damals erzählt, ne, dass. Dass
die auf Tour waren und nicht konnten.
Genau, oder? Und Jim Carrey extra die Dreharbeiten verschoben hat.
Jeder geilste Typ, ey.
Um halt die damit reinzukriegen, ne? Mhm. Und die andere Sache ist, ich sag nur Schlagwort, Christa Jenal.
Jetzt gucken alle ziemlich sparsam, wa?
Ja, hilf mal.
Sagt euch nicht?
Ne?
Die Lehrerin, die dafür gesorgt hat, dass das Album auf dem Index gelandet ist. Und das
die blöde Kuh, ja, richtig,
und
stimmt.
Und dass ein paar Songs halt in Deutschland nicht gespielt werden durften und so weiter.
Hm. Ist das bis heute noch, ne?
Nee.
Sind jetzt alle?
Seit 2020 ist das Album wieder vom Index runter. Also das Cover ist, also die Platte gab es ja immer zu kaufen.
Genau.
Ne? Nur seit 2020 darf sie mit dem originalen Cover und den Texten wieder verkauft werden.
Ich guck gerade, 1954, eine deutsche Lehrerin, da war ja klar. ich hab schon so ein Bild vor Augen.
Ja, aber die war ziemlich umtriebig, ne? Also die hat...
Na gut, Engagement gegen rechtsextreme und gewaltverherrlichende Tendenzen in der Pop- und Rockmusik.
Genau, die hat gegen Moonspell gewettert und wollte das Lied Opium auf den Index packen, weil es zum Drogenkonsum halt aufruft.
Ja, klar.
Und
ich weiß gar nicht, was die dagegen hat, ey.
Und wollte auf jeden Fall auch, dass die Latex-Kult und die Nihil von Impaled Nazarene auf dem Index landen.
Also jetzt wären wir aber echt frech, ne?
Ja. Aber bei der Nihil hat es immerhin geschafft. Also von daher...
Interessant finde ich, weil ich gerade hier auch bei Wiki bin, und hier steht halt, Deutschland indiziert bei der Eaten Back to Life. Butchered at Birth. Indiziert. und beschlagnahmt.
Ja, die Cover, die werden natürlich auch noch beschlagnahmt. Also die
das heißt, wenn jemand dich mit der Platte findet, dann nimmt er
diese zusammengeschlagen,
Cover, dann nimmt er das Cover weg, oder?
Nein. Die
zerreißt die vorne
die
Augen.
Genau.
Verbrennt das.
Genau, auf einem riesigen Schuttberg. Nein. Die genau. Platten, die natürlich im Umlauf waren, im Vertrieb, die wurden natürlich beschlagnahmt.
Okay. Dann,
ehrlich, ja, ich lese mir gerade von der durch,
indiziert.
Ne?
Dann die Weil, Wiederveröffentlichung ja. 2015 indiziert.
Oh, also dass sie sich dagegen, keine Ahnung, was hier Störkraft und ich weiß nicht, was eingesetzt hat, ey.
Ja, absurd und was? So weiter.
Ja, immer super, finde ich richtig gut, ne? Aber
die Torture ist auch indiziert.
Mhm.
Krass.
Hammer, ey.
Was ist denn los mit den Leuten, ey?
Naja.
Ich fand das damals so geil. Ich glaube, das war, haben wir schon mal drüber gesprochen, meine ich. Bei der Kill war ja noch so eine DVD mit dabei, wo die haben ja auf so irgendeiner Ranch damals die
Kill aufgenommen. Darf ich nochmal einmal eben kurz, sorry, ne?
Ja, klar.
Aber die Altert oder Rockhart als Sprachrohr einer destruktiven, ja, faschistisch-rassistischen Jugendbewegung bezeichnet. Ei.
Ja. Genauso wie ich Obituary. Würde jetzt was sagen, das ist jetzt aber nicht jugendfrei und gehört hier nicht hin.
Das stimmt, die supporten auch die Onkels oder was, ne? Oder?
Ja, keine Ahnung.
Hey, war eben nicht raus.
Nee, aber nein, gerade bei den Texten, ne, da, ich kann mich bei dieser Doku noch dran erinnern, dass der Corpsegrinder Fischer da halt steht und interviewt wird und halt sagt, ey, ganz ehrlich, wir machen harte Musik, dann müssen wir auch harte Texte schreiben. Da bringt ja jetzt nichts, wenn ich davon singe, wie ein Mädchen blumenpflückend über eine Wiese rennt. So, das passt halt nicht zu dem Text. Zu dem Song, ne?
Von der Vogelweide.
Nee. Ja, genau. Das ist halt. Also insofern ist halt einfach, ne, harte Texte, harte Songs gehört da halt zusammen und war schon immer auch deren Trademark.
Jetzt mal ganz ehrlich, sagen, also
wenn du mit einer Platte anfängst, ne, Eaten Back to Life, und da so ein Zombie ist, der sich selbst auffrisst.
Die hatten immer dieses Thema.
Und Butchered at Birth, wo die ganzen Babyskelette da irgendwie und
Kontrovers hoch drei.
Kinder da an der Decke hängen, ja. Das ist halt fies, natürlich, aber das hat die auch ausgemacht. Das war halt so Gore, Death Metal at its best am Anfang. Ne?
Ja. Also,
at its best. Yes. At its best. Nee, aber die haben ja mit dem ganzen Quatsch auch irgendwo angefangen. Die haben damit ja auch ein bisschen was losgetreten, oder?
Ja, die haben, ich weiß nicht, ob die damit angefangen haben, aber die aber haben
zumindest
die
waren Dinge, die mit die Größten, die aus dem Bereich kamen.
Die haben es tatsächlich auf eine andere populäre Ebene einfach gehievt, ne?
Ja,
die ganze
Kiste. Genau.
Und wie gesagt, und auch durch die Nummer hier, Jim Carrey, Ace Ventura, da hatte dann auf einmal Cannibal Corpse auch einen kurzen Einstieg, ne, zumindest im Mainstream, dass auf die aufmerksam wurde. Dass das ja dann auch irgendwie mal so.
Das ist auch geil mit Jim Carrey, wenn er hier Napalm Death da nachmacht. Da in dieser,
you don't
in,
bring in diesem, me flowers.
Ne, wo ist der, bei wem ist der da zu Gast?
In so einer Talkshow. Da sagt er doch, von wem ist dem Duett.
Bei dem Fallen, ne, ist bei irgendwem anders.
Nee, das ist ein ganz altes Ding aus
den 90ern. Das ist ein altes Ding, ne, ja.
Ja.
Also auch super lustig. Ne, bei dem Fällen sitzt er und sagt er, ja, die Frage, die ich mir stellen muss, ist eigentlich, warum rasiere ich nicht meinen Bart, aber rasiere mir trotzdem noch die Eier. Also, aber großartige Platte, großartige Band. Aber wir haben auch schon häufiger drüber gesprochen, ne? Barnes oder Fischer. Und aber zu der Zeit.
Beide haben ihre Zeit.
Aber zu der Zeit, als sie raus war, war halt Barnes unangefochten.
Ja, Barnes war das Maß aller Dinge damals.
Ja, absolut.
Er war einfach das Maß aller Dinge. So, jetzt noch nicht mal von dem, wie tief der Typ dann kommt. Er ging einfach um die Dynamik, die er da hatte, gerade auf der Platte. Ich meine, wir hatten vorhin nochmal drüber gesprochen, die Bleeding. Als die dann rauskamen, klar, dann war natürlich so Hardliner wie meine Wenigkeit vollkommen vor den Kopf gestoßen.
Aber ich glaube, jeder, der Cannibal mochte, war erstmal vor den Kopf gestoßen.
Ja, ich denke auch.
Ja, war irgendwie einfach schon, ne? So. Aber wenn du die heute hörst, die Platte, ist das für mich mit einer der besten Cannibal-Platten, die jemals gemacht wurden.
Weil die einfach, war mir dabei.
Weil die einfach so ein krasses Mittempo-Mosch Assi Kaputtmach-Konstrukt da gebastelt haben. Das ist so fies und so gut. Aber, weiß ich nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals halt die ganzen Platten auch im Original haben wollte und ich total happy war, dass ich halt auch die Hammer Smashed Face in der richtigen Printversion hatte.
Schön. Österreich-Import.
Ich weiß nicht, wo sie her war.
War ja meistens über Österreich oder Niederlande, ne? Eins von beiden.
Naja, ich weiß nicht mehr, wo ich damals sie her hatte.
Ja.
Aber ich meine, die ist ja auch eigentlich relativ schlicht. Warum die indiziert ist, weiß ich halt überhaupt nicht, ne?
Ja, also man hat ja auch dieser Person ja auch immer ein bisschen Selbstdarstellung halt auch
unterstellt.
Ja. Am Ende steckst halt nicht drin.
Naja. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Doom of the Mutilated. 9 Songs voller Liebe und Zuneigung.
Romantik.
Was willst du denn auf die Liste heute packen?
Musik zum Kuscheln.
Weil das Album ist ja nicht online, also bei Apple Music nicht online. Also bei Cannibal Corpse ist bei Apple Music erst ab der Bleeding online.
Echt?
Ja.
Oh.
Aber bei Spotify findest du die da auch nicht.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das höre ich tatsächlich zu Hause. Das habe ich alles dann immer.
Ja. Das, also die Tomb of the Mutilated ist.
Was?
Echt. Nee.
Ja, dann haben die die Live-Platte? Die haben nur irgendwann mal eine Live-Platte rausgebracht vor ein paar Jahren. Jetzt geht hier die Sucherei los.
Nee, also die ist eh durchwachsen, die Disco, muss ich sagen. Also da sind einige Sachen, die fehlen. Okay. Also auch von den neueren ist nicht alles da.
Also Hammer Smashed Face ist auf der Global Evisceration drauf. Von 2011 auf der Live-Platte?
Ja, aber das ist, also zumindest bei Spotify sehe ich es nicht.
Okay. Ja, muss ich mal überlegen, also was ich denn dann nehmen wollen würde.
Du packst das von der Urban Discipline drauf.
Ja.
Also du könntest Emma Smashed Face von Tired is
Burned. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Das war aber
Auf gar keinen Fall.
Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur den Puls von Dennis nach oben treiben.
Nein, habe ich reingehört, vollkommen verachtenswert. Tut mir leid, ey.
Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Aber nee, gibt's nicht was.
Ja gut, dann nehme ich von Biohazard Punishment.
Ja.
Verrückt.
Ja.
Packen mal drauf.
Hi.
Yes.
Gut. Alles klar.
Ihr dann Dudes. Sehen wir uns nächste Woche nochmal mit der letzten 92er-Folge, ne?
Ja. Da kommt der Stefan und dann haut er nochmal richtig einen raus hier.
Ja, bestimmt nicht.
Doch. Dann gucken wir mal.
Gucken wir mal.
Stimmt.
Ja. Bis nächste Woche.
Ich zähle auf dich. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.